Moin moin, mein Name ist Rahel Kakis. Ich arbeite hier in Hamburg als Stimmtrainerin und außerdem bin ich Sprecherin für Hörbücher, Imagefilme, Werbespots und andere Audioproduktionen. Jetzt lauschen wir gemeinsam der Stimme von Marcel Becker und starten mit Episode 136 in diesem Freitag. Heute ist der 19. April. Ich wünsche allen Hörern ein schönes Wochenende.
Becker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Auch wenn die Wetteraussichten eher so gemischt sind, das Wort Wochenende verliert nichts von seinem Zauber. Und dabei denken wir natürlich trotzdem oder vielleicht erst recht an all die Hamburger, die am Wochenende arbeiten und die Stadt am Laufen halten. Dickes Dankeschön dafür. Mit welchen Themen schicken wir Sie, liebe Podcast-Freunde, ins Wochenende? Also um Fußball kommen wir nicht drum rum. Noch 5 Spieltage in der zweiten Liga und es steht unter anderem das Spitzenspiel an. Morgen zwischen dem HSV und Holstein Kiel. Darüber sprechen wir ausführlich und natürlich auch über die Frage, ob St. Pauli tatsächlich noch wackelt zum Ende der Saison. Ich sage nur 2 Niederlagen am Stück. Die verschobene Eröffnung vom Westfield-Quartier. Wie geht es für die geschockten Mieter weiter? Da gibt es die eine oder andere Idee. Aber als erstes checken wir mal das Preisschild. Was kostet es, wenn ich in unserer Stadt am falschen Ort beim Kiffen erwischt werde? Und ich glaube, der eine oder andere wird gleich sagen, sind wir noch im richtigen Bundesland? Wir starten jetzt. Wer hätte das gedacht? Hamburg orientiert sich scheinbar an Bayern. Richtig drakonische Strafen kommen in unserer Stadt auf Kiffer zu. Wenn sie gegen die teilweise, ich gebe es gern zu, etwas komplizierten Regeln des neuen Cannabis-Gesetzes verstoßen. Ein Fall für unseren Polizeireporter André Zanfakili. Der kennt nämlich die Höhe der Bußgelder schon vorab. Und das hätte ich mir tatsächlich nicht träumen lassen, André. Hamburg greift ähnlich hart durch wie Bayern. Was ist denn da los?
Ja, also da muss man sagen, da haben sie sich mal ein süddeutsches Beispiel genommen. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass man da, was die Cannabis-Legalisierung angeht, auf gleicher Linie ist. Beide Bundesländer haben es abgelehnt.
Ja, in Hamburg ist es ja noch gar nicht raus, was genau im Bußgeldkatalog steht. Aber es sickert so nach und nach durch und du hast da ein paar Infos. Willst du uns mal ein paar Beispiele geben?
Ah, also das sind natürlich so in der Masse so Bußgelder, die sich zwischen 500 und 1000 Euro bewegen. Einige auch deutlich drüber. Ja, also das sind so für die Normalverstöße. Ja, das ist eine ganze Menge. Also da wird man auch richtig zulangen, glaube ich. Wenn es ganz dicke kommt, sind sogar bis 30.000 Euro drin. Das sind dann aber für so spezielle Sachen. Beispielsweise dafür diese Cannabisvereine nicht geworben werden. Und wenn man dagegen verstößt, kann das sehr teuer werden.
Ja, hat das jetzt vielleicht auch ein bisschen so eine politische Dimension, dass Tschentscher und Grote waren ja kein Fan von dieser, waren ja beide keine Fans von dieser Legalisierung oder Teillegalisierung, dass sie jetzt sagen, ja, das habt ihr jetzt davon, aber jetzt setzen wir das auch mal richtig durch, also das muss auch konsequent geahndet werden.
Ja, das ist natürlich der zweite Punkt. Ne? Am Anfang hat man einen Bußgeldkatalog, aber irgendjemand muss das ganze Ding dann auch noch ahnden bzw. kontrollieren. Und da wird es natürlich dann ein bisschen schwierig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass bei diesem schwammigen Gesetz dann, wenn es zu Bußgeldern kommt, auch den einen oder anderen Rechtsstreit geben wird. So, aber das nimmt man wahrscheinlich auf sich und in Kauf. Ich glaube, es hat ganz einfach den Grund, man lebt halt damit, mit dieser Cannabis-Freigabe. Aber man will die Regeln zumindest konsequent durchsetzen. Und das geht natürlich nicht, wenn man sagt, na ja, Cannabis rauchen vom Kindergarten ist wie Rauchen in der Einbahnstraße. Das wird nicht funktionieren, sondern das muss sich dann auch in der Szene drum sprechen, dass das teuer werden kann oder teuer wird.
Ja, aber weil du es gerade auch ansprichst, André, das lass uns doch gleich mal erörtern. Also, wenn ich einen Joint in der Nähe von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen rauche und ich bin zu nah, darum geht es ja. Wie viel muss ich dann zahlen?
Das ist dann zwischen 500 und 1000 Euro.
Alter Schwede, hätte ich nicht gedacht. Also mit solchen, also das ist schon eine Summe, wo man dann tatsächlich mal wahrscheinlich einen tiefen Atemzug von dem Zeug nehmen muss, um das zu verkraften. Das finde ich schon ganz schön amtlich, gar keine Frage. Und dann gibt es ja noch so Kuriositäten, wer Hanfpflanzen in einer Kaserne aufzieht, dass überhaupt jemand an sowas denkt in so einem Gesetz, Hut ab. Aber was kostet das?
Also das kann mit bis zu 1250 Euro geahndet werden. Nun halte ich das auch mehr für so ein Exoten-Ding. Das sind ja so knapp 50 Punkte in diesem Bußgeldkatalog, die da aufgelistet sind. Und da wird man über sowas sich nochmal Gedanken gemacht haben. Aber das wird natürlich in der Praxis, glaube ich, eher eine Nebenrolle spielen. Und ich glaube, wer Cannabis in der Kaserne zieht, das wird dann ja ein Soldat sein müssen, sonst wird man ja da schlecht Zugang haben. Oder vielleicht macht es der Hausmeister, ich weiß es nicht. Aber das wird natürlich dann auch extreme dienstrechtliche und arbeitsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Also da wird wahrscheinlich die 1215 noch das kleinere Problem sein. Anders ist es, wenn ich so sozusagen als Kiffer in der Fußgängerzone rauche oder sowas, was ja auch verboten ist, dann sind das schon Sachen, die richtig wehtun. Aber das hat man ja auch, sag ich mal, bei den Autofahrern gemacht. Ne? Da sind die Bußgelder ja auch hochgegangen und man hat auch einen Verfolgungsdruck aufgebaut. Und alles, was man hört, ist ja, dass das Geschwindigkeitsniveau in Hamburg runtergeht. Also es funktioniert ja offenbar, das System. Und jetzt wird sich in der nächsten Zeit zeigen, ob man, sag ich mal, dem Bußgeldkatalog auch Kontrollen folgen lässt.
Ja, das ist ja dann immer das Spannende und das ist ja dann der Teil, wo wir immer sagen, viel Spaß bei den Leuten, die das, also sprich der Polizei, die das Ganze kontrollieren und umsetzen sollen. Diese 30.000 Euro, die du vorhin am Anfang erwähnt hast, sag uns bitte nochmal, wann muss ich 30.000 oder bis zu 30.000, das ist ja bei den Bußgeldern meistens, was mache ich falsch, wenn ich diese Strafe um den Hals gehängt bekomme?
Ja, also da geht es darum, dass man weder den Cannabis oder Haschisch noch also Cannabisprodukte noch die Clubs bewerben darf. Und da gibt es ein Werbeverbot und wenn ich dagegen verstoße, nun ist da der Bußgeldbereich sehr breit gefächert. Ich glaube, das ist so ein bisschen für unbelehrbare Wiederholungstäter, dass dann irgendwann mal gezeigt wird, jetzt ist Sense. So, aber das ist dann so mehr in diesem professionellen Bereich.
Ab wann gilt denn das eigentlich?
Also der Bußgeldkatalog ist ja noch nicht raus, er ist ja nicht mal offiziell bekannt. Der geht ja jetzt noch in die Abstimmung, in die Senatsabstimmung und man rechnet damit, dass der so Ende bis Anfang des Monats, Ende diesen Monats, Anfang Mai irgendwann scharf geschaltet wird. Aber das Ding ist, wer jetzt erwischt wird, der wird dann auch nach dem Bußgeldkatalog, der dann rauskommt, zahlen. Das heißt also, jetzt wird man erwischt und dann kommt die Strafe.
Liebe Kiffergemeinde, vielleicht zur Sicherheit nochmal auf abendblatt.de den Artikel von André Zantwakili checken. Alle Nicht-Kiffer werden sich einfach nur fragen, wie das Ganze durchgesetzt werden soll. Danke, André. Ich weiß, wir sollten mit diesen plakativen Begriffen vorsichtig sein. Aber in diesem Fall dürfen wir, glaube ich zumindest, total berechtigt von einem Fiasko sprechen. Es geht um die abgesagte Eröffnung des Westfield-Quartiers in der Hafen City. Besonders bitter ist das Ganze natürlich für die Läden, die bereits Ware eingekauft und Personal eingestellt haben. Aber ein paar von denen sagen jetzt, Ärmel hoch, jammern hilft nichts, wir müssen mal kreativ werden. Und so entwickeln sie ihre eigenen Ideen, um die nächsten Wochen irgendwie zu überbrücken. Lokalreporterin Friederike Ulrich, was sind denn das für Ideen?
Ja, das sind konkret Ideen von zwei Modelabels. Ich habe da mit den Unternehmen gesprochen. Das eine ist eine Influencerin aus Baden-Württemberg, die auch ein Modelabel hat. Die hat wahnsinnig viele Follower und hat auch sogar eine extra Hamburg-Kollektion entworfen, die auch nur hier in Hamburg verkauft werden soll. Darauf sitzt die jetzt natürlich. Ne? Das andere Unternehmen, mit dem ich gesprochen habe, ist das Hamburger Modelabel Derbe. Die sind überwiegend bekannt durch ihre Regenjacken. Beide haben jetzt eine temporäre Lösung gefunden. Caro Kauer aus Baden-Württemberg hat eine Fläche angemietet für das Wochenende oder für die Tage, an denen eigentlich die Eröffnung sein sollte. Da gibt es jetzt eine Party, da kommen auch Fans von ihr. Sehr viele habe ich mir sagen lassen. Also die haben teilweise auch schon die Flüge und die Bahnfahrten gebucht und Hotels hier in Hamburg. Also die werden dann hier die Kollektion kaufen können und auch noch andere Sachen. Und vor allen Dingen werden sie feiern können. Und das Modelabel Derbe, das hat einen Pop-Up-Store im Elbe-Einkaufszentrum gefunden und kann da jetzt also die Ware verkaufen, die fürs Westfield-Überseequartier gedacht war und auch vor allen Dingen das Personal dort beschäftigen.
Und das hat ja vor allem auch diesen, da ist ja richtig Druck auf dem Kessel, weil die müssen ja die bestellte Ware, die sie schon haben, irgendwo müssen die ja mit der Ware hin. Also sie müssen die ja loswerden. Das kostet ja alles einen Haufen Geld.
Ja, eben. Und sie müssen ja vor allen Dingen auch erstmal so ein, also jetzt der Geschäftsführer von Caro Kauer, der hat mir erzählt, die haben einen riesen Lagerbestand jetzt, aber überhaupt keine Fläche, wo sie das lagern können. Also da ist echt Land unter, ne? Aber deswegen sind die ganz froh, zumindest jetzt an diesen 3 Tagen hier in Hamburg eine Verkaufsveranstaltung machen zu können. Aber klar werden die auch sitzen bleiben. Und auch die werden schon Personal angestellt haben und müssen sich überlegen, was sie mit denen machen.
Nun gibt es ja nicht nur Läden zum Shoppen, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit bei Westfield in diesem neuen Quartier essen zu gehen. Wie sieht es denn bei den Gastronomen aus? Haben die auch irgendwelche Ideen oder können die gar nichts machen?
Ja, da habe ich jetzt mit einem gesprochen, Axel Strelitz. Der ist ja auch bekannt aus Hamburg. Der hat hier relativ viele Läden, auch viele auf dem Kiez. Der wollte da das Lolas Bistro aufmachen und also jetzt am 25. April und am 2. Mai auch davor einen Beachclub an der Wasserkante. Ja, der hat jetzt erstmal das Personal in seinen Betrieben oder auch in befreundeten Betrieben untergebracht und hofft aber, dass das jetzt auch so lange funktioniert, weil er, hat er gesagt, überlegt auch schon, ob er sonst auf Kurzarbeit, also Kurzarbeit anmeldet, aber das wissen wir ja noch aus Corona, das ist nicht schön für die Leute, weil sie dann weniger Geld verdienen. Das wird er dann aufstocken, aber es ist natürlich auch wieder ein finanzieller Schaden, den er dadurch hat.
Die Geschäftsleute, mit denen du dort gesprochen hast, haben die irgendwas mal gesagt in Richtung, wir haben mit unserer Versicherung gesprochen, sieht ganz gut aus, oder wir haben mit unserer Versicherung gesprochen und die schütteln nur den Kopf?
Ja, also Axel Strelitz hat tatsächlich mit seiner Versicherung gesprochen und die haben das geprüft und haben dann gesagt, nee, leider ist das nicht versichert, denn erstens ist das Wasser nicht auf seiner Mietfläche eingetreten und zweitens sei jetzt Grundwasser, sein Grundwasserschäden sowieso nicht versichert.
Zwischen Versicherungsfrust und Eigeninitiative. Die Mieter und Restaurantbesitzer im Westfield-Quartier. Danke an Friederike Ulrich. Das wird für alle Fußballfans ein super spannendes Wochenende. Und ich habe so langsam das Gefühl, dass auch Menschen, die sich nicht so sehr für Fußball interessieren, immer öfter in Richtung der Ergebnisse schielen. Ich spreche natürlich vom FC St. Pauli und vom HSV. Ist ja auch für unsere Stadt nicht ganz unwichtig, ob wir einen oder am Ende im besten Fall sogar zwei Erstligavereine hätten. Oder ob alles beim Alten bleibt, also in der zweiten Liga. Wir checken gleich mal die Wassertemperatur und fangen mit dem HSV an. Stefan Walter, Abendblatt, Sportredakteur im Studio. Es ist noch nicht der letzte Spieltag, ich weiß, aber gefühlt ist doch für den HSV mittlerweile jeder Spieltag irgendwie der letzte der Saison, oder? Ich muss immer an die letzte Ausfahrt der Autobahn denken.
Ja, kann man so sagen. Die Crunch-Time geht jetzt los, wie man im Fußballjargon sagt. Ja, der HSV muss jetzt tatsächlich eigentlich jedes Spiel gewinnen, um noch eine Chance zu ergreifen, vor allem direkt aufzusteigen.
Eigentlich geht es doch nur noch um Relegation, oder habe ich das falsch verstanden?
Naja, wenn man jetzt gegen Kiel gewinnt, den aktuellen Tabellenführer natürlich, die sind 9 Punkte enteilt, aber dann wären es nur noch 6 Punkte Rückstand, dann setzt natürlich auch wieder der Kopf ein, dann geht die Psyche los, dann kommen die entscheidenden Spiele und dann kann man sich mit jedem Spiel ein Stück weit nochmal ranrobben. Also ich würde Platz 2 noch nicht ganz aufgeben, aber realistisch betrachtet geht es natürlich nur noch um die Relegation.
Auf welchem Platz in der Rückrundentabelle sind wir eigentlich jetzt vor dem Spieltag, also der HSV?
Ja, der Trend spricht ganz klar gegen den HSV. In der Rückrunde sind die Hamburger nur 7., also wirklich Mittelmaß der Liga. Währenddessen hat Kiel die zweitmeisten Punkte der Liga geholt. Nur St. Pauli war erfolgreicher. Es sind alleine 5 Punkte Unterschied zu Kiel in der Rückrundentabelle. Das zeigt, dass der Trend gegen den HSV spricht.
Spielen nicht bei Kiel auch noch ein paar Hamburger?
Ja, so ein, zwei. Carsten Wehlmann, der Chef, der Manager zum Beispiel, war hier mal Profi. Ja. Luis Holpi, Finn Porat und Fiete Arp, glaube ich, noch bestens bekannt, nicht nur im Volkspark, sondern in der ganzen Stadt, sind aktuell bei Kiel unter Vertrag.
Bevor wir zu deinem Tipp kommen für dieses Spiel, da kommst du nicht drum rum. Es ist ja auch immer wieder im Gespräch so ein paar andere Sachen beim HSV, die jetzt nicht direkt was mit Fußball zu tun haben. Das Stadion noch mal ein bisschen aufzuhübschen, Magnetschwebebahn, der Begriff fällt auch immer wieder. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, es ist definitiv so, dass das Stadion nicht nur aktuell für die Europameisterschaft, die im Sommer ansteht, modernisiert wird, sondern es gibt eben auch noch weitere Infrastrukturmaßnahmen, die in der Zukunft liegen. Zum einen soll das Catering-Konzept komplett überarbeitet werden. Das soll 8 Millionen Euro kosten. Jetzt fragt man sich, was kostet denn 8 Millionen Euro beim Catering? Ich weiß es ehrlicherweise auch nicht, habe auch noch keine Antwort bekommen darauf. Aber es scheint ja große Pläne zu geben, ja, die man natürlich jetzt in der Crunch-Time nicht veröffentlichen will, um den Fokus nicht zu verlieren aufs Sportliche. Aber es sollen zum Beispiel auch mehr E-Ladestationen entstehen für Autos. Es soll sich dieser ganze Wohlfühlaspekt verbessern im Volkspark, dass die Leute nicht nur für 90 Minuten dahin pilgern, sondern eben auch kulinarisch versorgt werden und entsprechend ja sich einfach wohlfühlen.
Und dann die Magnetschwebebahn. Ich komme damit nochmal. Was ist denn damit? Ich finde das ja spektakulär.
Ja, das ist eine Frage, die natürlich vor allem die Stadt beantworten muss oder auch der Bund, der dieses Projekt mit finanzieren müsste. Es fanden auch bereits Probebohrungen statt zwischen dem S-Bahnhof Stelling und dem Volksparkstadion, um zu testen, können wir das realisieren, ja oder nein. Die Tendenz geht dahin, dass man vor allem in Hamburg eine Schwebebahn gerne bauen möchte. Nach der Europameisterschaft würde man dieses Projekt noch einmal angehen, das allerdings maßgeblich davon abhängt, wie viel Geld der Bund zusteuert. Und wer die ein oder andere Nachricht um Christian Lindner in der Vergangenheit verfolgt hat, der dürfte bereits ahnen, dass er nicht sofort den Geldkoffer öffnen wird.
Ja, und jetzt sage ich mal so flapsig von oben herab. Ich habe ja von sowas, also von Architektur jetzt in dem Sinne keine Ahnung und von Baumaßnahmen, aber es dauert ja alles immer sehr lange und man weiß ja auch nicht, ob in Hamburg alles zu Ende gebaut wird. Also ist das ja wirklich alles noch in der Zukunft. Ah, der Plan klingt toll.
Plan klingt natürlich erstmal super. Man muss natürlich auch klar sagen, dass die Situation dort um den Bahnhof Stelling bis zum Volksparkstadion beziehungsweise auch der Barclays Arena, wo ja genauso genau. Veranstaltungen stattfinden, dass die Situation für Zuschauer oder auch einfach ja Ticketinhaber sämtlicher Veranstaltungen misslich ist. Die meisten gehen dann zu Fuß, da spielt das Wetter nicht immer mit. Natürlich gibt es einen Shuttle-Service, allerdings auch nur zu Veranstaltungen, eben nicht, wenn man auch sonst vielleicht mal ins HSV-Museum zum Beispiel möchte oder in die Raute. Und deswegen glaube ich, wäre es ein Projekt, was gut angenommen würde von den Menschen der Stadt. Aber am Ende liegt es wie immer am lieben Geld.
Jetzt dein Tipp.
Für Sonnabend?
Na, aber jetzt wollen wir es wissen. Gegen Holstein geht. Das ist ja das Spiel, um das es richtig Streit auch gibt, wegen der Ticketpreise. Es ist ein Topspiel, da wurden die Preise erhöht. Findest du, einmal von deiner Seite aus, ist das jetzt überzogen, die Kritik? Oder sagst du auch, alles viel zu teuer?
Naja, man muss diese Thematik, wie eigentlich so viele Thematiken, auch hier differenziert betrachten. Es gibt natürlich ein ökonomisches Interesse des Vereins, der einfach wirklich auch abhängig von den Ticketeinnahmen ist. Gerade in der zweiten Liga, wo die Sponsoreneinnahmen und auch die Erlöse aus dem TV-Geld, das ausgeschüttet wird vom Rechteinhaber Sky, dann eben, da verdient man in der zweiten Liga einfach weniger. Und deswegen haben die Ticketeinnahmen eine höhere Gewichtung im Gesamtetat. So, dann hat der HSV infrastrukturell nun mal das Volksparkstadion zur Verfügung und die Leute rennen dem HSV die Bude ein.
Ja,
der HSV
irre,
einfach irre. Ja, der HSV könnte noch viel mehr Geld verlangen und muss dann natürlich immer wieder diesen Spagat schaffen zwischen sozialverträglichen Ticketpreisen. Man will natürlich auch seine treuen Anhänger nicht vergraulen. Man möchte ja natürlich auch, dass die stimmgewaltigen Fans ins Stadion kommen und nicht nur die Kaffee- und Kuchentrinker. Und das ist ein schwieriger Spagat und es gibt da viele Seiten. Ich kann da nur den aktuellen Artikel im Abendblatt empfehlen. Da kommen alle Seiten zu Wort. Und ich verstehe die Fans, die sich dann eben auch wünschen, dass man eben auch sich so ein Topspiel wie gegen Holstein Kiel auch leisten kann. Denn wenn man mit der Familie ins Stadion beim HSV gehen will, dann sollte man über ein gutes Einkommen verfügen.
Kleinkredit könnte helfen, ist aber beim Dombesuch mittlerweile auch soweit. Sag mal bitte die Preise.
Gegen Kiel gibt es den günstigsten Sitzplatz für 33 Euro. Da muss man aber dazu sagen, dass in diesem Bereich sehr, sehr viele Dauerkarten bereits vergeben sind. Das heißt, es gibt gar kein großes Kontingent, aus dem geschöpft werden kann. Die teuersten Preise sind für 74 Euro erhältlich. Die Kategorie darunter, meine ich, liegt bei 63 Euro. Und das ist dann auch eher so der Bereich, in dem es dann auch realistisch ist, für den normalen Fan ein Einzelticket zu bekommen. Mhm. Aber auch da hält natürlich der HSV dagegen und sagt, na, wenn wir jetzt weniger Dauerkarten anbieten und dadurch eben mehr Einzeltickets für günstigere Sitzplätze, dann beschweren sich die Fans ja möglicherweise auch wieder, dass sie eben nicht dauerhaft ins Stadion können. Also man kann es wahrscheinlich am Ende niemandem recht machen. Es gibt eine Arbeitsgruppe im Volkspark, die tagt und die sich darum bemüht, auch eine Lösung zu finden, mit der sich dann vielleicht auch am Ende zumindest ein Großteil arrangieren kann.
So, jetzt hattest du lang genug Zeit, um im Hinterstübchen deinen Tipp dir zu überlegen. Wir wollen es hören. Wie geht das Spiel morgen aus?
Ja, ich muss erstmal allen HSV-Fans, die hier zuhören, empfehlen, ab jetzt diesen Podcast abzuschalten.
Ich ahne was, oh Gott.
Aus zwei Gründen. Zum einen wegen meines Tipps, zum anderen, weil wir gleich noch über St. Pauli sprechen.
Stimmt, Carsten Harms ist auch schon in der Leitung.
So, jetzt zu meinem Tipp. Ich befürchte leider, dass es dem HSV nicht gelingen wird, dieses so wichtige Heimspiel, eigentlich fast schon ein 6-Punkte-Spiel zu gewinnen. Ich tippe ein 1:1.
Ich glaube, diesen Begriff muss ich hier im Podcast auch mal einsetzen. Crunch Time. Danke an Stefan Walter. Das war die Vorausschau für den HSV. Gehen wir rüber zum FC St. Pauli. Und da haben wir aus der Abendblatt-Sportredaktion Carsten Harms zugeschaltet. Und der bekommt natürlich als erstes die Frage, zweimal hintereinander verloren. Was ist denn da los bei St. Pauli? Carsten, deine Erklärung bitte.
Tja, das fragen sich viele. In der Tat, zwei Niederlagen in Folge hat es in dieser Saison noch nicht gegeben. Es war ja auch erst die vierte Niederlage in der ganzen Saison. Dennoch muss man sich ein bisschen Sorgen machen, denn nach der Niederlage, die ein bisschen unglücklich war in Karlsruhe, wo die Mannschaft eigentlich gut gespielt hat, war dieses letzte Spiel gegen Elversberg zu Hause eine 3:4 Niederlage. Sicherlich das schlechteste Spiel von St. Pauli in der gesamten Saison, vor allem was die Defensive angeht. Und jetzt weiß man eigentlich gar nicht so recht, wo man steht, weil dieses Erlebnis kam komplett überraschend.
Carsten, nun spielt St. Pauli übermorgen gegen Hannover, beziehungsweise im Niedersachsenstadion in Hannover. Und die sind ja im Moment gar nicht so schlecht drauf, oder?
Ja, Hannover 96 ist Tabellenfünfter aktuell, hat 7 Punkte Rückstand auf den Tabellendritten, auf Fortuna Düsseldorf, die ja auch den HSV überflügelt haben. Aber so ein bisschen schielt man dort in Hannover immer noch so Richtung Relegationsplatz, weil ja auch Düsseldorf vielleicht mal verlieren könnte. Und wenn man dann gegen St. Pauli gewinnt, kann man ja sicherlich dann vielleicht auch wieder ranrücken. Aber realistisch ist, hat Hannover keine Aufstiegschance mehr. Aber auf jeden Fall wird das Spiel ja ausverkauft sein. Das steht jetzt schon fest. Alle Karten sind vergeben. Und sicherlich wird St. Pauli dort aber auch eine sehr, sehr große Unterstützung haben. Von annähernd 10.000 Fans ist die Rede.
So, du hast eben die Formulierung gebraucht, wir müssen uns so vielleicht ein bisschen Sorgen machen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wie ist denn deine Prognose denn fürs Spiel? Weil so eine Mannschaft kann sich ja manchmal einfach nur schütteln und sagen, ja, ist jetzt schiefgegangen und dann geht das wieder nach vorne. Oder aber am Ende der Saison kann auch einfach, sage ich mal, bei dem Fußball, den St. Pauli spielt, auch einfach ein bisschen die Puste ausgehen.
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die sich alle Experten stellen, weil man dieses Spiel gegen Elversberg eigentlich noch gar nicht so richtig werten kann, weil man, das kam so überraschend, auch diese desolate Haltung teilweise. Und es kommt ja noch eine Hiobsbotschaft hinzu. Am Mittwoch hat sich Eric Smith im Training ohne gegnerische Einwirkungen verletzt. Es ist eine Muskelverletzung. Er wird mit Sicherheit ausfallen in Hannover. Und das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Personalie. Und das könnte sicherlich nochmal zu einer weiteren Unsicherheit der Mannschaft führen.
Ich hoffe, das war für alle Fußballfans so ein Rundum-Sorglos-Paket zu diesem extrem spannenden Spieltag. Danke mal generell an unsere Sportredaktion für die großartige Berichterstattung. Und dann natürlich heute im Speziellen zuerst danke an Stefan Walter und jetzt eben der Vorbericht auf das Pauli-Spiel von Carsten Harms. Episode 136, wir sind durch. Zwei kurze Hinweise noch. Alle Führungskräfte, die das Wort Wertschätzung für sich und ihre Mitarbeiter natürlich eh schon entdeckt haben, brauchen morgen nicht unbedingt unsere Samstagsepisode zu hören. Wer aber sagt, Wertschätzung für meine Mitarbeiter, da hätte ich noch Nachholbedarf, geben Sie uns morgen unbedingt eine Chance, da haben wir was im Programm. Und übrigens, Sie können unseren Podcast ja auch alleine hören, dann ist das nicht ganz so peinlich für Sie. Vor unserem kompakten Update mit den restlichen News, die wir nicht ausführlich behandelt haben, noch einmal kurz unsere E-Mail-Adresse genannt. So treten Sie ganz einfach in Kontakt mit uns. moinhamburg@abendblatt.de. Bis morgen, schönes Wochenende und bye bye.
Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen.
Ich bin Holger Dilk. Guten Morgen. Seit Tagen kontrolliert die Hamburger Polizei verstärkt Raser. Heute geht die Speed Week aber zu Ende mit einem weiteren Blitzermarathon. Teams der Polizei wollen im beginnenden Berufstag hier unterwegs sein und zu schnell fahrende Autos aus dem Verkehr ziehen. Wegen Drogenhandels und weil sie einen Mann aus einer Bar entführt haben sollen, müssen sich drei Männer ab heute vor Gericht verantworten. Die mutmaßliche Entführung soll vergangenen November in Eidelstedt stattgefunden haben. Allen voran ein 30-Jähriger soll dabei einen Mann in einer Sportbar mit einer Waffe bedroht haben. Im Kampf gegen eine mutmaßlich europaweit aktive Schleuserbande hat es auch in Hamburg eine Razzia gegeben. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Die Gruppe soll Migranten nach Deutschland, Skandinavien und über den Ärmelkanal nach Großbritannien geschleust haben.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.